Heute ein Gespräch mit Professor Dr. Adrian Bickmann. Ausgangspunkt ist der Seelenraum. Matthias Schenk und Adrian Bickmann verwandelten den großen Saal im Schloss Freudenberg für einige Tage im Februar 2026 zum Seelenraum, einem Raum für Momente einer echten Begegnung. Ein Experiment zu der Frage, wann erscheint die Seele zwischen uns Menschen? Eingeladen waren Besucher und Besucherinnen des Erfahrungsfeldes. Professor Dr. Adrian Bickmann, geboren 1947, studierte Soziologie in Rotterdam und arbeitete von 1978 bis 2004 beim NPI, Institut für Organisationsentwicklung, das 1954 von Bernhard Liewegert gegründet wurde. 2005 gründete er IMO, übersetzt das Institut für menschliche und organisatorische Entwicklung, ein Beratungsunternehmen, das weltweit Initiativen und Institute unterstützt. Der Seelenraum.
Lass mal sagen, wenn ich 30 war, bin ich bei einem Institut gekommen, wo der Gründer sich ganz mit der Seele beschäftigt hat. Seitdem, so 48 Jahre. Jeder, der will, kann da hier reinkommen. Wir haben keine Einladung, kein Programm. Wir haben ein paar Instrumente da stehen. Viele Menschen kommen hier rein mit Familien oder Gruppen oder Individuen. Und ja, da machen wir was mit die. Anhand von was ist eigentlich deine Frage oder was beschäftigt dir jetzt? Und dann steigen wir auf den Ladder oder wir machen Musik oder wir tanzen oder wir sprechen oder erzählen Geschichten und alles Mögliche, was eigentlich diese Frage ein bisschen verlebendigt. Keine Lösungen, keine Antworten, aber mehr, was bedeutet so eine Frage, was kann man damit wahrnehmen?
Ich fragte nach und die Frage ist?
Das ist die Frage, die Menschen beschäftigt. Zum Beispiel, sie haben gesagt, ich soll in Pension gehen, aber ich habe noch keine Lust, wie gehe ich damit um oder... Wir sind große Alter mit den Kindern und es macht uns Spaß, mal hier zu sein, aber um die Kinder ein bisschen zu zeigen, was uns interessiert. Ja, das sind dann diese Anknüpfungspunkte, wo wir dann was daraus machen. Der Matthias und ich, und der Matthias ist ein bisschen anders gebacken als ich. Das fühlt einen anderen gut an und dann kommt er und dann komme ich mal und dann machen wir was gemeinsam oder...
Fasse ich das, was du eben gesagt hast, für mich zusammen, dann ist es in der Essenz eigentlich die Frage, was ist im Moment für dich eine wichtige Frage?
Ja, exakt.
So?
Ja, weil die Frage ist eigentlich die allerschönste Erscheinung der Seele. Weil, sagen wir so, der Körper hat seine Gesetzmäßigkeit, der Geist auch, aber die Seele nicht. Die Seele ist paradox. Die zeigt sich in Fragen, in Problemen, in Auseinandersetzungen, in Verhältnisse und alles Mögliche. Und ich bin Unternehmensberater schon über viele Jahre und entdeckt, dass ein Unternehmen eigentlich eine seelische Erscheinung ist. Weil es ist ein totaler paradoxer Geschehnis da. Es ist nicht, der Unternehmer ist da und der bleibt, der ist morgen weg, wenn man es nicht versorgt, wenn man keinen Sinn gibt, wenn man nichts umstellt, wenn man nichts verändert, entwickelt. Und den Körper hat so seine eigene Gesetzmäßigkeit und der Geist auch. Und damit ist eigentlich der Kern der Führung, ist sich selbst führen, andere führen, Team führen, ist, dass man selber erscheint in die Seele mit seinem Ich. Nicht sein Ego, aber sein Ich und sein Kern, sein Impuls. Das stimulieren wir eigentlich.
Noch eine Anmerkung. Das Gespräch mit Professor Dr. Adrian Bickmann führte ich im Schloss Freudenberg. Im Verlauf des Gesprächs und Kontaktes kam es zunehmend zur Verwendung des Du in der Ansprache. Das Konzept der Seele fasziniert seit Jahrtausenden die Menschheit und wird je nach Blickwinkel unterschiedlich diskutiert. Ist die Seele im Sinne Aristoteles das Prinzip des Lebendigseins, das Körper und Geist untrennbar verbindet? Ist die Seele ein immaterielles Prinzip, das den Körper überdauert und unsterblich ist? Oder die Gesamtheit aller geistigen Vorgänge und Emotionen einer Person? Was ist die Seele?
Die Seele, das ist so ein Begriff, weil keiner ganz genau weiß, was man damit meint. Aber, und das wird dann sehr stark verbunden mit Religion oder Kirche oder Sterben oder wo geht die Seele hin, gibt es eine Seele. Ich habe mal vor Jahren so 33 Philosophen studiert, die etwas über die Seele sagen und sagen, was sagen die eigentlich? Die sagen, dass es drei Fragen gibt, die immer bleiben und die sie immer bewältigen. Und jeder Philosoph beschäftigt das ist, wo kommen wir her? Sind wir eine göttliche Schöpfung oder ein evolutionäres Wesen? Oder zweites ist, gibt es eine Seele? Wo ist die Seele? Was ist der Seele? Und der dritte ist, sind wir freie Wesen oder bestimmte Wesen? Ist unser Leben bestimmt oder haben wir auch frei? Und diese drei Fragen sind die Kernfrage für alle Philosophen. Und eine dieser Fragen ist die Seele, wo man forscht, man kann auch sagen, was ist eigentlich das Leben? Leben ist eine Seelenerscheinung. Wir sind ein Leben. Und ich habe es mal vor, ich machte auch mal Theatervorstellungen über die Seele. Das erste Mal, dass wir das gemacht haben vor einigen Jahren, war mein Spruch war, der Körper ist, der Geist ist, die Seele ist nicht, die Seele erscheint. Und das ist philosophisch gesagt eigentlich der Unterschied zwischen den Seinswelt, Körper und Geist gehören zum Seinswelt, sind im natürlichen, göttlichen, kosmischen Gesetze eingebracht, aber der Seele nicht. Und das ist die ganze Menschheit, von Adam bis Eva, bis ist das die Frage eigentlich, was passiert da, entwickelt sich da? Und alles, was in ein Mensch sich abspielt und alles, was äußerlich erscheint, in Kunstwerk, in Unternehmen, in Prozeduren, ist eigentlich eine seelische Erscheinung, die man gestaltet als Menschen miteinander und die man auch als Menschen dann einnehmen muss und einen Sinn geben muss. So, die Seele ist eigentlich sehr dominant. Obwohl, das Interessante ist, Paradoxe wieder, dass wir eigentlich gar nicht keine Ahnung haben, über was wir eigentlich sprechen. Das ist schwierig zu verstehen, aber für mich ist mir klarer geworden, dass auch unser Gespräch ist eine Seelenerscheinung. Diesem Raum hier mit seinen Büchern ist eine Seelenerscheinung. Alles gestaltet durch Menschen, gibt es einen bestimmten Sinn daran. Und das ist eigentlich das Wort, ist da nicht Sein, aber ist Werden. Die Seele ist aus die kosmische Schöpfung gefallen, wird gesagt, damit sie werden kann und sich in ihrer Entwicklung selbst gestalten kann. Und damit ist auch eine Biografie von einem Menschen ist eine seelische Geschichte, Biografie von einem Unternehmen ist eine seelische Geschichte. Was ist der Impuls? Wie ist der gestaltet? Wie kann man die versorgen? Wie kann man die weiterentwickeln? Was für Sinn verbinden wir damit? Ja, und das sind dann die Fragen, wo wir auch im Seelenraum eigentlich auf spielerische Art Forschung machen mit den Menschen. So keine Antworten geben, keine Lösung, aber forschen, was bedeutet das eigentlich? Und das ist die gesunde Ernährung für die Seele. Nicht, ich gebe dir alle Lösungen, aber in unserem Dialekt forschen wir was und kommen wir zu einer Einsicht und sagen, hey, das können wir mal machen. Zusammen, das ist der Kern für mich von der Erscheinung der Seele. Seele kann wachsen, Seele kann auch sterben. Seele kann größer werden, Seele kann auch kleiner gemacht werden. So, es ist, wie wir einander sehen, machen wir es ein bisschen größer, ein bisschen interessanter, ein bisschen lebendiger oder machen wir es kleiner. Wir konkurrieren elkaar, machen Konflikte und so weiter. So, es ist nicht prädestiniert, es ist was wir aus unserem eigenen Geist entwickeln können, wenn wir es machen. Wenn wir es nicht machen, ja, dann stirbt die Seele.
Die Kategorie des Seins ist ein zentraler philosophischer Begriff, der sich mit der Existenz und Wirklichkeit von Dingen beschäftigt. Sie hilft uns zu verstehen, was es heißt, dass etwas existiert und wie wir die Welt und ihre Objekte erkennen können. Die Seele, so Adrian Begmann, erscheint. Sie ist keine Seinskategorie.
Der Mensch hat eine Seele, nein, der Mensch hat einen Körper und hat einen Geist, aber hat nicht eine Seele. Die Seele erscheint in sein Denken, in sein Fühlen, in sein Tun und verschwindet wieder. Das ist eine Werdenskategorie und nicht eine Seinskategorie.
Die Seele ist für Sie keine Seinskategorie?
Nein, nicht. Nein. So ein Mensch hat nicht so, das ist meine Seele, man kann sagen, das ist mein Geist, mein Impuls oder das ist mein Körper, das ist ganz klar, weil die sind Teil dieser Seinswelt. Aber warum machen wir so eine Unklarheit mit der Seele? Weil der Seele genau nicht eine Seinskategorie ist, aber eine Werdenskategorie. Nur Was das dann bedeutet, ja, das ist etwas, was Menschen schon über Jahrtausende Jahre forschen. Und da kommt nie eine Antwort. Definitiv. Das ist schön, aber es ist auch die Frage, wo kommen wir her? Sind wir göttlich? Es kommt nie ein definitives Antwort, das ist ganz klar jetzt so. Der eine sagt, natürlich sind wir göttliche Schöpfung. Und der andere sagt, nein, wir sind evolutionäres Wesen. Ich gebe auch mal ein Beispiel. Ein jüngerer Philosoph in Holland, er ist Haring, heißt der Haring, der wird ab und zu interviewt oder schreibt Artikeln und der hat auch mal in einem Interview gesagt, ich glaube nicht, dass es eine Seele gibt. Aber ich bin sehr interessiert in Beseeling, Beseelung. Das holländische Wort, man hat eigentlich kein deutsches Wort dafür. Das ist ein typisch holländisches Wort, Beseeling. Wir sind ein Seelevolk.
Ich hätte eben gesagt, beseelt.
Beseelt, ja. Beseeling ist eine Aktivität. Beseelt ist schon ein Ergebnis, ja, sozusagen.
Ich bin beseelt oder ne, ja, ebenso von fantasiert, ich könnte auch etwas beseelen.
Ja, ja, also, exakt.
Das, was ich betrachte, ja, dem gebe ich ja, ja, irgendetwas an Bedeutung.
Ja, und das ist eine schöne Beschreibung von der Seele. Der Seele ist nicht so, oh ja, das ist es. Aber es ist etwas, was wert, was verschwindet, was kommt und was eigentlich Beseeling bringt. Beseelung bringt. Und man merkt schon bei Menschen, ob sie beseelt sind. Ob sie beseelt sind mit ihrer Sache, ihrem Leben, ihrem Impulse. Oder dass sie eigentlich ausgetrocknet sind. Was soll ich machen? Wo bin ich eilig? Was war der Sinn meines Lebens? Ja, das sind die seelischen Dimensionen. Und leider haben wir in meinem Blick dann viel Psychologen bekommen, die es alles sehr kompliziert gemacht haben. Mit ihren Theorien und Modellen und so weiter. Aber sind alle gescheitert. Sie sind alle gescheitert mit ihren Modellen, ihren Theorien, um einen Griff zu bekommen, wie man zum Beispiel eine Seele von einem Mensch heilt. Heilung ist auch ein dialogischer Prozess. Ja? Es ist ein Prozessdialog. Und darum sagen wir Prozess, Dialog, Biografie. Prozess ist, was sich abspielt zwischen uns. Dialog ist die Wertschöpfung. Biografie ist, wo kommen wir her und wo gehen wir hin. Das sind so seelische Kategorien und wenn man sich darauf konzentriert, auf einmal kriegt die Dinge eine andere Bedeutung als ich habe eine Seele, was soll ich damit anfangen? Ich kann beseelt werden, ne? Und Beseele kommt auch von draußen, zum Beispiel sind Heiligen, die sehr inspiriert sind und beseelt sind durch göttliche Erscheinungen oder eine ist beseelt durch sein Ferrari, die vor der Tür steht und vorüber schwärmt und die er lebt und die, ja, ich schwärme jetzt über meinen Hund. Weiler und ich mit meinem Hund lebe jetzt und anfange meinen Hund zu verstehen, was ich früher mit meinen Hunden nie verstanden habe. Das ist eine seelische Entwicklung, wodurch das mehr Bedeutung bekommt. Für mich und vielleicht auch für andere. Und das ist schön hier, die Menschen kommen im Seelenraum, wir sprechen, wir tun was und sie gehen inspiriert weg. Ja, es war schön, vielen Dank. Irgendwo hat was aufgeblitzt oder haben sie was gesehen oder haben Sie das, mit dem Sie schon Jahre herumlaufen, mal so ausgesprochen, dass Sie auf einmal sagen, ja, eigentlich ist es so. Das ist auch fertig.
Adrian Beckmann hatte erwähnt, dass aus seiner Sicht viele psychologische Modelle gescheitert sind. Hier fragte ich nach.
Ja, ich habe das gesagt, weil ich hatte mal zwei Kollegen, existieren noch, und die waren bei Oberimo, unserem Institut. Einer war Psychiater und der andere Psychologe und die haben sich irgendwo spezialisiert um Leute, die austherapiert sind, schon Therapie gewesen, Ärzte und so weiter. Und haben gesagt, wir können nichts mehr mit anfangen. Diese Menschen kommen zu diesen Kollegen. Die setzen sich dann hin und dann sagt, meine Kollege sagt, was ist deine Frage? Frage, was gehen wir machen, was machen wir? Die sind schon, der Therapeut wird mir erzählen, nein. Was ist doch, erzähl mal über dein Leben und die Frage, was sie beschäftigt und so. Dann fangen die an, ein bisschen zu erzählen und dann in die Erzählung kommt etwas zur Erscheinung, wovon der, mein Kollege dann denkt, hey, das könnte ein Angreifungspunkt sein, für den Betroffenen selbst mit dieser Sache unterwegs zu gehen. Was sagen all diese Menschen? Das sind hunderte von Menschen. Die sagen, zum ersten Mal, dass es um mich dreht. Zum ersten Mal, dass ich die Fahne in die Hand habe. Und ich lerne hier nicht an Lösungen. Ich lerne hier, wie ich damit umgehe. An mich selber, weil es der andere mich hilft, das zu entdecken. Das ist seelisch gesund, das meine ich. Und Psychologen haben sehr viel an sich selbst gezogen, wie sie einer gesund machen. Das sieht man natürlich auf sehr viele, die das schon richtig schön machen. Aber oft sind dann Leute jahrelang in Therapie. Und am Ende kommen sie doch nicht weiter, weil sie eigentlich nicht selbst den Prozess gemacht haben. Sie sind immer mitgegangen mit den anderen. Und das ist auch eine komfortable Sache. Aber es bringt am Ende nicht das, wo man etwas findet, mit dem man eigentlich mit seinen Problemen umgehen kann. Ohne dass man sie alle löst, weil man psychische Probleme hat oder was auch. Seelische Probleme, praktische Probleme. Ja, wie geht man damit um? Das ist wichtig. Und das ist eigentlich dann auch das, worauf wir uns hier im Seelenraum konzentrieren. Wie kann man spielerisch mit einer Frage umgehen, wo man stagniert ist? Ja, und dann ist Dialog wichtig, das ist zusammenforschen, keine Lösungen, keine Therapie anbieten, aber ein kleines Prozess machen mit den anderen, wo wir zusammen etwas erfahren, wo wir denken, oh ja, das bringt eine andere Perspektive. Ja, und das ist sehr schön, auch in die Unternehmensberatung, Unternehmen, große, kleine Unternehmen.
Ich bat Adrian Beckmann um ein konkretes Beispiel aus dem Seelenraum.
Zum Beispiel, was dann bei mir hochkommt, sind viele, viele. Kommt eine Frau hier rein, setzt sich dahin, kommt ins Gespräch und frage dann, was beschäftigt Ihnen dann jetzt so im Leben? Und du sagst, ja, ich bin Pole, komme aus Polen, ich lebe jetzt in Deutschland, bin mit einem deutschen Mann verheiratet. Aber ich finde keine gute Verbindung zwischen meinem Polischsein und den deutschen Herausforderungen. Ja, da kriegst du nicht eine Lösung, dann sprechen wir darüber. Dann sage ich, gib mal ein Beispiel, wie zeigt sich das dann? Naja, wenn die Familie von meinem Mann kommt, dann reden sie über die polnische Frau und das Essen hatten sie eigentlich gerne was anderes gehabt und sie sind eigentlich unzufrieden, dass ich nicht Deutsche bin. So, zum Beispiel. Okay, ja, und wie gehst du da mit mir um? Ja, ich ziehe mich zurück. Aber jetzt bin ich auf den Punkt gekommen, dass ich sage, bleib ich hier. Löse ich das mal. Ja, und dann sage ich zu ihr, vielleicht muss man das nicht lösen, vielleicht muss man einen Weg finden, damit umzugehen. Ja, was meinen Sie dann? Ich sage, nehmen das Gespräch mit Ihrem Mann. Ist das für Ihren Mann auch? Ihr Mann, ist das auch, spielt das für ihn auch eine Rolle? Nein, sagt sie, nein, mein Mann ist okay. Sage, wenn die Familie dann kommt zum Beispiel, bereitet es dann zusammen mit Ihrem Mann vor. Ja, das ist eine gute Idee, weil ich mache es immer alleine und dann sind die Familie so unzufrieden. Mein Mann sagt, nicht, der weiß doch, dass sie. Mach es mal zusammen. Oh ja, dann muss man mit dem Mann sprechen. So ein Schrittchen, he? Macht mal den Schritt. Solche Dinge. Oder eine Schulklasse, die kommt mit Kindern von 3, 4, 5 Jahren und spielen da mit und machen kleine Dinge und so weiter. Die Begleiter stehen da und die sind dann verwundert, was man mit diesen Kindern alles machen kann. Und sie da voll auf einsteigen und mit Spaß dann auch bestimmte Dinge machen. Sei ja etwas mehr von das in eurem Unterricht. Bringt die Kinder nicht so als eine schwere Last, wir müssen mit diesen Kindern. Ja, versuchen wir. Ja, alles. Hat Goethe schon gesagt, alles ist ein Versuch. Das, das Finden mit dem, von dem Versuch ist eigentlich der Schritt. Und wenn man dann anbleibt zu versuchen, antwortet was. Es kommt was auf einen zu. Dann, weil man die Seele geöffnet hat, sage ich dann immer, nicht geschlossen, polisch und deutsch, und schließt ab. Mit einem Mann bereiten was zusammen vor, öffnet die Seele. Und dann geht der Prozess anders. Und kommt die Familie und die verhalten sich dann auch anders. Aber die merken auf einmal, hey, die zwei machen jetzt mit uns was. Und sind dann beeindruckt vielleicht, dass noch immer so große Liebe ist zwischen die beiden, so zum Beispiel. Ja, und das sind dann Momente für Menschen, um da einen Schritt zu machen. Und einen Schritt, nächste Schritt und nächste Schritt, komme ich zurück bei meinen austherapierten Menschen, mach mal den kleinen Schritt, die machen es, kommen, erzählen dann später, was da passiert ist. Erzähl mal, dann, hey, was ist dann der nächste Schritt? Ja, das können wir vielleicht machen. Ja, okay, machen es. Ergebnis ist nicht, dass die Probleme sich lösen, aber Ergebnis ist, hey, ich bin selbst derjenige, der diese Dinge macht. Und nicht, weil der Therapeut mir das gesagt hat, weil ich das gesagt habe, der Therapeut sagt, mach mal. Es hört sich sehr einfach an, aber es ist eine subtile Veränderung, aber eine ganz wesentliche Veränderung.
Kultur ist eine starke Erscheinungsform der Seele. Übertragen auf Unternehmen, Unternehmenskultur und Veränderungsprozesse heißt verändern auch sich selbst verändern.
Kultur ist eine sehr starke Erscheinungsform von seelischen Verständnissen, Verhältnissen, Begegnungen und es geht in China anders. Aber es gibt auch universale Dinge. Wir arbeiten in China, in Brasilien, Russland, Italien, Israel. Und wenn man das konzentriert auf das Ich, dieser Mensch, sein Impuls und wie die erscheint in sein Leben, das universell. Das macht man mit Chinesen, mit Brasilianern und die sind dann immer auch unterwegs, sich selbst zu entdecken, wie sie mit bestimmten Fragen umgehen können. So, es gibt neben Kulturen, Landskultur, Betriebskultur, gibt es auch etwas Universelles. Und das kann man aufgreifen, diese Ausgangspunkt kann man aufgreifen, um mit seiner Frage in sein Unternehmen umzugehen. Und wir unterscheiden da, man muss die Dinge versorgen, das ist eins. Zweitens, man muss Probleme lösen, das ist zwei. Aber drittens ist, man muss Dinge verändern. Und Dinge verändern heißt, dass ich nicht nur der Chef, aber Mitarbeiter, Chef, aber auch ich selber mich ändern muss. Und das sind ganz andere Prozesse, wo diese Methodologie, die wir haben, wirken und nicht Lösungen, nicht Strukturen und Systeme und Modelle und so weiter. Das ist ein Prozess, was nicht Output-gerichtet ist, aber was Input-gerichtet ist. Man muss was Neues in sich selbst hereinkommen lassen. Solche Dinge. Ja, und dann ist dieses Bild der Seele, ohne dass man es definieren kann, ist sehr hilfreich und immer hilfreicher für Menschen, dass man merkt, wir kommen jetzt in ein Gebiet, wo es auch sensitiv ist, ja nicht so einfach ist, zu verändern, so Widerstände gibt und dass man, wie geht man da dann eigentlich mit um? Und das ist eigentlich der Kern der Führung. Führung von sich selbst und Menschen ist mit dieser Veränderungsfrage umzugehen. Das andere ist managen und organisieren oder spezialisieren. Aber führen ist etwas, wenn die Menschen anfangen, sich selbst zu führen oder ihr Team oder die Geschäftsleitung mit den Menschen auch die Veränderungen zusammen durchmacht, weil die auch verändern müssen, dann funktioniert das hervorragend. Dann ist das eigentlich auch wieder ganz einfach und klar. Und die Menschen, jetzt machen wir ein kleines Experiment, wir probieren Dinge aus, sehen, es wirkt, okay, das können wir weiter, können wir ein bisschen anders machen. Dann geht's gut weiter.
Vertikale Führung ist ein Managementansatz, der auf klaren Hierarchien und Befehlsketten basiert. Nach dem Ansatz von Adrian Beckmann geht es darum, horizontal zu führen. Es geht darum, gemeinsam zu gestalten und zu führen.
Die kann man nicht verändern, aber man kann etwas anders verändern. Das ist ein bestimmtes Prozess, was abläuft. Oder ein Management-Team sitzen da 3 Stunden, wird diskutiert und am Ende hat jeder das Gefühl, ja, was haben wir jetzt davon, sagen wir. Man muss nicht sagen, kein Management-Team mehr oder was auch, man muss den Prozess, dass das Management-Team macht, in diesen 3 Stunden verändern. Und das ist sonst ganz einfach. Der Chef sitzt vor und sagt so und so und das sind die Themen und dann muss diskutiert werden. Und dann merkt er, das funktioniert eigentlich nicht, dann spricht er mit mir und sagt, ja, das merkt nicht, dann sage ich, wir haben einen Tipp für dich. Fäng erstmal an mit der Zusammenfassung. Was meinst du? Ja, fäng erstmal an, den Leuten zu fragen, wo seid ihr jetzt? Was sind die Dinge, die jetzt spielen? Können wir mal gucken, was wichtig ist, was nicht wichtig ist? Und dann, daraus kommen dann bestimmte Punkte, die wir, dann hat es auf einmal Sinn bekommen, die man gemeinsam gestaltet hat, statt der Chef sagt, was wir hier, und dann sitzen die Leute da. Verstehst du, das ist ganz unterschiedlich. So die Art, die Wege zu arbeiten in diese Veränderungsprozesse, das ist eine ganz andere Art des Geschehens, wo man nicht vertikal arbeiten kann mit Systemstrukturen, aber man horizontal arbeitet, im Dialog, in einem Prozess miteinander. Und das sind dann Führungsdialoge. Wenn man was verändern will, dann müssen alle Menschen führen. Nicht ich führe und die anderen machen. Und da ist auch geforscht, dass fast 80% dieser Veränderungsprozesse scheitern, weil die top-down nach unten gemacht werden und irgendwann kommt es nicht an, also es gibt Probleme und so weiter, Widerstände und dann ist so wieder was anderes, was da durchkommt und wir haben es vergessen und hat aufgehört. Weil wenn wir es machen mit unserer Kunde, dann ist das ein drittes Niveau der Kontinuität. Man ist kontinu beschäftigt mit bestimmten Veränderungsfragen und nicht, oh ja, jetzt muss ich mal verändern und geht es wieder weiter. Nein, es geht weiter, wir lösen Probleme und wir verändern. in eine konsistente Infrastruktur. Und dafür haben wir dann einen Begriff von der Prozesseigenare. Wer sind die Menschen, die diese Veränderungsprozesse von A bis Z führen? Sind nicht die Spezialisten, sind nicht die Experts, sind die Menschen, die in dem Unternehmen zu Hause sind, einen Weg zu finden mit den Menschen, die Veränderung zu gestalten und zu realisieren. Und das wirkt. Weil dann sind die Leute auf einmal wieder total motiviert, weil ich bin beteiligt an einem Prozess, wo wir an wesentliche Dinge, wo wir ändern und mal Dinge ausprobieren, meine Ideen einbringen kann und die dann auch umsetzen kann und dann daraus Entscheidungen getroffen werden können. Hey, das ist gut für den Unternehmen. Da gehen wir weiter oder hey, das funktioniert nicht. Da stoppen wir. Ja, das ist eine neue Art des Umgehens, die gemeint ist für die nächsten 100 Jahre, für die nächste Generation eigentlich. Weil die ältere Generation sitzt sehr stark in die Vertikalität noch. Weil die neue Generation viel mehr in die Horizontalität leben und arbeiten wollen. Ich habe jahrelang Studenten unterrichtet an Hochschulen, Universitäten, Hunderte. Und wenn sie das entdeckt haben, dann sagen all diese 100 Studenten, wenn das Führung ist, so bin ich dabei. Wenn es das ist, vertikal Management, habe ich keine Lust zu. Das sind alles so Indikationen, um sich anzutasten an diese. Und dieser Hintergrund ist, dass man sagt, ja, der Seele ist paradox. Es ist verständlich, dass es da Spannungen gibt, unterschiedliche Meinungen, andere Sichtweisen, dass man mal nach vorne geht und dann mal wieder zurück. Das gehört zu dieser Paradoxalität. Und das ist ganz anders als Heilung von einem Körper. Da muss man sagen, das ist dem Körper, das ist dem Herz. Man muss dem Herz so begleiten, dass es wieder funktionieren kann. Aber ein Dialog zwischen Menschen über ein Problem oder ein Issue ist nicht ein Herz operieren. Das ist erstmal verstehen, worum es eigentlich geht. Geht es um ein Herz oder um etwas anderes? Und das ist total faszinierend und das mache ich schon über 50 Jahre und mit aller Art von Unternehmen in die Welt. Und diese Unternehmen existieren auch lange, weil die Gemeinschaft eingebunden war auf diese Ebene, diese dritte Ebene und nicht nur arbeiten muss, Problemen. Sie müssen sich verändern. Nein, irgendwo funktioniert etwas nicht und wir müssen verändern. Und was heißt das für uns, das Top? Und was heißt das für Abteilungsleiter, Teamleiter und für die Mitarbeiter?
Adrian Beckmann gründete IMO. Bei IMO wird horizontale Führung praktiziert und vorgelebt. Basis für die Arbeit in den Unternehmen, in denen IMO aktiv ist.
Ich habe IMO gestartet 2004. Und jetzt waren wir 60 Kollegen, 12 Länder und so weiter. Irgendwie hatte ich das Gefühl, 2018, jetzt ist meine Zeit vorbei. Jetzt müssen die Teamleiter, die Kollegen, die Teams, die sind Mitglied des Teams, aber die müssen sorgen, dass das Team als Team ein bisschen funktioniert. Sie sind kein Chef, haben nichts zu sagen, aber müssen das Prozess versorgen von dem Team. Machen sie dann auch. Aber wie gesagt, ich glaube, wenn den Team von Teamleiters die Verantwortung übernimmt, und das habe ich gesagt, Jungs, ich stoppe, jetzt seid ihr dran. Dann habe ich ihnen noch geholfen, in ein halbes Jahr, um einen Prozess einzurichten, in dem sie kommen, wie wird dann eigentlich uns als Team leiten? Und dann ist da eine Kollegin gekommen, dass ich gesagt habe, wir wollen dir fragen, unser Team vor 5 Jahren zu leiten. Und die leitet dann wieder den Prozess des Teams. Und nicht, ich bepale dann, ich bestimme dann. Das alles ist horizontal. Nur machen wir das, weil das die Bewegung ist, die im Unternehmen Veränderungen helfen zu realisieren. Wir praktizieren selbst, was wir eigentlich von den Menschen fragen, die im Unternehmen mit Veränderungen zu tun haben. Ja, und das funktioniert. Da bin ich noch immer frisch und nicht frustriert und in langer Beziehung auch, die wir haben.
Kommen Unternehmen auf Sie zu oder ist es eher so, dass die akquirieren?
Nee, die kommen auf uns zu. Ja. Das geht immer über Beziehungen. Nur über Beziehungen. Wir schreiben natürlich Bücher, man muss schon eine Reputation aufbauen. Das merke, hey, es ist interessant, mit Adrian zu arbeiten. Das sagt dann der eine, sagt, ah, das ja, wir haben jetzt diesen Adrian und sprich mal mit ihm. Solange ich drin bin und Interesse habe und mitmachen will, gibt es Fragen. In dem Moment, ich denke, oh, mühsam, hört sofort auf. Das ist auch interessant. Wir haben Kollegen, die 20 Jahre, 30 Jahre mitarbeiten und immer Arbeit haben, weil sie immer drinstecken. Es gibt Kollegen, nach 5 Jahren haben sie keine Kunden mehr, keine Arbeit mehr, meckern, klagen über die Website und haben es nicht geschafft, in diesen Prozess sich zu bringen. Weil wir haben kein Gebäude, wir haben keine Strategie, wir haben kein Marketing, wir haben kein HR. Wir sitzen nicht in diesem Gerüst. Wir setzen in diese Infrastruktur miteinander. Und das funktioniert hervorragend, weil da kann man sich selbst in Schlaf stellen oder man kann weggehen. Wir brauchen niemanden zu entlassen. Meine Kollegen gehen dann, dann ich suche was anderes, oder? Das klingt mir nicht so gut. Die sind dann mehr Experten und wollen mehr in stehende Strukturen arbeiten. Können es eigentlich nicht ertragen in diesem Freiraum, die man dann hat. Wir haben dann Existenzangst, um die dann einzurichten. Das kennen sie dann nicht oder wollen es nicht oder finden es zu schwierig. Aber die bleiben und die es machen, sind in der Lage, das zu tun und dann hört es nie auf. Das ist auch interessant. Solange man dann richtig drinsteckt, kommen Kunden.
Ich fragte nach. Wenn Sie an Widerstand stoßen, brechen Sie ab.
Ja, wenn wir an Widerstand, dann gucken wir, wo liegt der Widerstand. Dann musst du dich auch sich selbst dann betrachten. Bin ich da zu schnell, zu dominant? Das macht man miteinander. Aber eigentlich ist es das Umgekehrte, dass die Menschen es in dem Sinne auch genießen und dass es was anderes ist, was sie erleben, als sie gewöhnlich erleben. Und dann kommt wieder was und dann sagen sie, ich möchte doch gerne Adrian fragen, dass er mitmacht. Weil das hilft uns wieder. So habe ich mit meinen Kunden schon 25, 30 Jahre lang, nenne mich selbst einen Hausarzt für Veränderungsfragen. Man verändert seinen Hausarzt auch nicht jeden Tag oder jede Woche. Wenn es gut geht, dann kann man viele Jahre lang seine Gesundheit mit dem Hausarzt bearbeiten. Versuchen wir, lange Beziehungen zu gestalten, indem wir eigentlich solche Fragen dann unterstützen. Kann auch sein, dass sie ein Jahr nicht binden, dann kommen wir dann Telefon, aber ja, wir haben hier was, kannst du nochmal vorbeikommen? Oh, natürlich, sind meine Kunden. Und das werden dann auch Freunde, auf Dauer Unternehmer, die mir fragen als Trauzeuge. Das ist eine ganz andere Art Gemeinschaft, die diese Impulse teilt und auch Spaß daran hat, das so zu machen. Ja, das ist nicht die Mehrheit, das ist eine ganz kleine Minderheit. Aber in 200 Jahre Zeit ist die Welt so chaotisch geworden, dass alle suchen, wie führen wir es jetzt weiter. Na, und dann haben wir doch Generationen geholfen, Erfahrungen zu machen, die dann relevant wurden. Das ist unser Ideal, dass ich etwas vorbereite für die Zukunft, auch mit den jungen Menschen, dass sie etwas davon erleben und sagen, hey, ich kann unter allen Umständen, kann ich da mich selbst führen. Das ist natürlich ein Ideal und das scheitert auch mal. Das ist auch nicht selbstverständlich, aber bis heute, diese vergangenen 50 Jahre, hat es eigentlich, wo wir dann auch waren, hat es eigentlich sehr gut funktioniert und wir kennen nicht diese Widerstände. Man kennt die Widerstände von Leuten, die etwas machen müssen, wo sie nicht selbst aktiv davon sind. Es gibt Widerstand. Wenn du sie mal sagst, Adrian, dann muss man den Mund halten, redest zu viel. Da hast du nicht verstanden, muss erstmal die Dinge klären. Ja, wenn sie mich fragt, ja, wie siehst du das eigentlich, Adrian?
Man braucht die Menschen, die in den Prozessen drinstecken. Die grundlegende Voraussetzung ist immer die Bereitschaft, sich selbst zu verändern.
Das braucht man, dass man irgendwann auch etwas Gemeinsames realisieren will. Ja, dafür ist diese Infrastruktur, das ist keine Struktur, das ist eine Infrastruktur, das ist eine Landkarte. Das ist, man muss die Wege kennenlernen, muss gucken, was passiert da bei dem Kunden und mit dem Kunden in diese Prozesse. Das ist so eine Verkennung und dafür braucht man die Menschen, die da drinnen stecken, um miteinander einen Weg zu finden. Und das ist eigentlich ganz schön, weil in Veränderungen, natürlich man hat die Strukturensysteme, das ist für die ersten zwei Niveaus. Und wenn wir sagen, wir fangen um 9 an, ist es schön, wenn wir um 9 anfangen. Und nicht der eine kommt mal um 10 und der andere ist nicht da. Und es ist eine Disziplin in die operative Dinge. Ne? Cappuccino machen muss ein guter Cappuccino sein. Das ist eine Disziplin. So, das gehört zu dem Operativen, das gehört zu dem täglichen Arbeit. Aber Veränderung ist etwas ganz anderes. Es ist ein Freiraum, den wir uns selbst gestalten, um überhaupt mal zu gucken, wie machen wir eigentlich die Cappuccino? Warum klagen jetzt die Leute, dass die Cappuccino nicht schmeckt? Ja, sagt der eine, konnte einen billigen Kaffee kaufen und das spart uns so viel und jetzt haben wir einen scheiß Cappuccino. So. Wir haben was gespart, Pennywise, Pound Foolish. So. Ja, das sind die Dynamiken, die in denen Menschen sich bewegen können und in denen Menschen dann aber haben sie, hey, sinnvoll, dass wir das verändern, statt Widerstand, ich muss verändern, aber die dann da. Ja, das funktioniert nicht. Und dann ist man auf dem ersten, zweiten Level. Aber damit kriegt man keine Veränderungen realisiert. Und das ist schon die Geschäftsführer von Unternehmen, wo Mitarbeiter sind, bereit, selbst sich zu verändern. Nicht aus Idealismus oder schön, aber weil sie die Notwendigkeit sehen, dass sie immer so gearbeitet haben, sagen sie, das funktioniert nicht mehr. Ich muss jetzt was anderes machen.
Ich bat Adrian Beckmann um ein Beispiel aus dem Unternehmensbereich.
Die Fragen, die meisten bedeutungsvolle Fragen entstehen, wenn in einem Unternehmen ein bestimmtes Prozess, was existenziell wichtig ist, scheitert. Ich gebe mal ein Beispiel. Ich zwei Sparkassen in Aachen, eine regionale Sparkasse, eine Stadtsparkasse, haben fusioniert. Sie haben 2 Jahre an den Systemen gearbeitet. Aber es waren 2 total unterschiedliche Kulturen, Seelen, und die haben einander in die 2 Jahre nicht gefunden. Und dann war da ein Vorstand von 3 von der einen und 4 von der anderen, der war ein 7-Manns-Vorstand. Und der von der Stadt war der Älteste, und der soll noch ein halbes Jahr bleiben, und dann hat der Vorstandsvorsitzende von der regionalen Bank sollte es dann übernehmen. Und der hat von meiner Arbeit gehört, weil ich dann auch Schulungen gemacht habe für Sparkasse, und hat mich eingeladen und saß da zusammen mit seinem Marketingdirektor. Und dann haben wir gesprochen, habe ich von ihnen gehört, dass sie sagt, ja, wir sind keine Gemeinschaft, aber wenn wir das nicht schaffen, dann haben wir ein riesen Problem. Aber es ist uns nicht gelungen. Haben Sie eine Empfehlung? Dann habe ich ein bisschen die Methodologie erklärt, dass wir gucken, was sind die Kernfragen der Entwicklung, dass wir Menschen finden, die diese Frage aufgreifen, neben ihrer normalen funktionalen Aufgabe, das mit Kollegen. Naja. Das würden wir mal gerne mit unseren 7 Kollegen besprechen, ob das bei uns klappen kann. Na, haben sie mich eingeladen und 2 Tage gearbeitet mit diesen 7. Ja, das war dann der erste Schritt. Ja. Sie haben mich da eingeladen, mit die 7 2 Tage zu arbeiten. Ja, und das ging dann auf, wie kommen wir mit dieser Frage weiter? Und dann habe ich gesagt, erstmal jeder Vorstandsmitglied beschreibt ganz persönlich, was er in die kommenden 6-7 Jahren erreichen will hier. Und wir fangen an mit den Jüngsten. Und das war natürlich ganz ungewohnt, dass immer dann wieder die alte Herr, die anfangt, und man darf die Jüngste auch noch sagen, und nein. Aber das ist eine Regel von Benediktus. Wenn es um die Zukunft geht, spricht erst die jüngste Mönch, weil Gott durch die Seele von den jungen Menschen spricht. So, der hat dann angefangen, es war sehr beeindruckend, und dann haben wir erzählt, und daraus haben wir dann eigentlich 4 Fragen, habe ich dann abgelesen und sage, das sind eigentlich die 4 Entwicklungsfragen, die euch, mit dem ihr etwas erreichen wollt, mit dem Kunden anders arbeiten, Kosten mehr sparen und Prozesse verbessern. Ja, und dann reden wir dann mit dem Prozesseigner, und dann habe ich Apostelprinzip introduziert, das heißt, Christus hat, also das ist Aachen, ne? Das ist katholisch, die Leute kennen das. Der ging herum und hat seinen Apostel ausgesucht, nicht weil die katholisch waren, was auch, aber wenn denkt er, der versteht wahrscheinlich diesen Impuls. Ja, also ein Prozesseigner suchen, wovon man denkt, die kann diese Frage für uns so bewerken mit den Mannschaften, dass wir da eine gute Entwicklung durchmachen. Und da müssen sie dann für einen Prozess, für eine Frage, für einen Beinamen aufschreiben. Jeder, alle 7. Und dann sagt man, erzähl mal, welche Namen. Ja, der Johann, der Richard, und Johann und der Richard, Johann und der Richard. Na, okay. Viele sehen, nicht alle, aber sehen Johann und Richard. Das sind dann die Prozesseigner. Ja, warum? Nicht, weil die funktional dafür aufgestellt stehen, aber man Vertrauen hat, dass wenn die 2 es führen, dass es auch rankommt. Und dann war die Frage, wer aus dem 7 ist dann eigentlich derjenige, der dafür sorgt, dass da auch Entscheidungen dann getroffen werden. In der Vorstand. Nicht, dass die Leute da arbeiten und sagen, ja, wir haben keine Zeit, wir müssen warten. Das muss auch. Ja, dann kam dann einer, der da Spaß dran hat, Interesse hatte. Das war dann der Eigentümer, Prozesseigentümer. Und die haben dann Menschen mobilisiert. Und so ist das in 6 Monaten waren da hunderte von Kollegen beschäftigt. Und Sparkasse Aachen bis heute eine der meist erfolgreichen Sparkasse. Auch damals schon war sie gut, aber sie sind total erfolgreich geworden durch diese Bewegung, weil sie diese 3. Etage konsistent haben eingerichtet. Und bis heute, wenn es 4 Fragen gibt, gehen sie auf diese Weise diese Frage an. Und nicht Projekte und Lösungen oder Experts oder Consultants.
Das Projekt in Aachen fand eine Fortsetzung unter der Frage, wie lassen sich junge Führungskräfte besser einbinden?
In Aachen habe ich dann auch irgendwo, kam dann wieder Chaos, und das war das dann Vorstand. Das hat gesagt, mir fällt auf, dass unsere jungen Menschen, die ein, 2 Jahre bei uns sind, dass sie eigentlich nach 2 Jahren tot sind. Was meinen Sie? Ja, die haben sich so eingegliedert, die machen nur, was gemacht werden muss. Es kommt eigentlich nichts. Und er hat dann mal die Personalabteilung beauftragt, mit etwas zu kommen. Die kamen mit so einem Rapport, mit Schulung X und Schulung Y und dieses und jenes. Und er hat gesagt, nein, das ist nicht der Weg. Weil der hat so ein bisschen gelernt mit den Prozessen. Und wir müssen was anderes da machen. Frage ich mal, Adrian, komm mal, guck mal mit. Ja, und dann habe ich gesagt, wir schlagen vor, wir laden mal 12 Führungskraft ein, die niemals irgendwo vorgefragt sind. Die machen dann ihren Job, als Geschäftsstellenleiter oder Teamleiter, aber sie sind nie irgendwo eingebunden gewesen. Die bringen wir zusammen mit der Frage, habt ihr irgendwann in deiner Existenz eine Initiative genommen, etwas verändert oder etwas gemacht? Ich war dabei, wir hatten das 2 Prozesseignern, hat der Chef auch wieder ausgesucht und ich und dann diese 12, stille mit die Frage, stille. Irgendwann kam dann eine Dame, Geschäftsleiter, und ich sage, ja, darf es eigentlich nicht sagen, aber ich habe die Verantwortung, dass ich Kunden, die da rot stehen, so eigentlich, die muss ich ansprechen und sagen, hey, ihr müsst das ausgleichen. Aber ich hasse diesen Job. Und ich habe bemerkt, wenn ich dann mal Mitarbeiter mitgenommen habe, die machen es viel besser, sind viel konkreter, direkter als ich. So, bei uns, in unserem Geschäft, das ist nicht erlaubt, aber mache es die jungen Mitarbeiter. Mit dem Kunde. Und das wirkt. So, das ist ein kleines Initiativ, bisschen über die Grenze. Und das hat die Mannschaft, die da sitzt, inspiriert. Ja, man kann vielleicht doch noch was machen. Und dann habe ich gesagt, jeder geht zurück, sucht sich einen jungen Mitarbeiter aus, sein Team, und fragt diese jungen Mitarbeiter, was denkst du, dass wir hier bei uns verbessern können? Na, nächste Runde kamen sie mit so einem jungen Mensch und haben alle einen jungen Mensch gefragt, haben alles was gefunden, was sie im Kundenprozess oder mit dem Produkt oder was auch. Okay, und dann sage ich, dann machen wir daraus einen Prozess, ein halbes Jahr. So, ihr fängt an. Die jungen Menschen fangen an, die haben alle Raum, um das zu machen, können durch den Unternehmen marschieren, können Stabsleute einschalten, wenn sie das brauchen. Sie als Führungskraft begleiten das ein bisschen, aber bemühen sich nicht. Nur zur Verfügung, wenn sie Hilfe brauchen. Einige Monate sprechen wir wieder miteinander, wie ist alles gelaufen. Dann geht es wieder weiter und am Ende präsentieren diese jungen Menschen das für den Vorstand. Das ist die Idee. Weil das war Gausen, die wollte, können wir junge Menschen. Ja, und überraschenderweise, die jungen Menschen sind losgefahren und muss natürlich auch ein bisschen anpassen, aber eigentlich sehr wenig. War noch mal einer in der Stababteilung, die sagt, habe keine Zeit. Wir haben dann gelernt, wenn einer sagt, habe keine Zeit, dann sagt sie, ja, aber das gilt hier nicht, ne, für meinen Prozess, weil ich brauche dich. Ich werde persönlich nicht funktional dafür zu tun. Ich brauche dich, kannst du mich helfen? Okay, gut, so, ganz einfach. Ja, und die haben dann echt super Ergebnisse geschafft in ihrem Abteilung oder Team oder in der Geschäftsstelle. Und die haben das präsentiert am Vorstand. Ja, die waren total flabbergastet, dass junge Menschen so etwas in, so auf diesem Weg realisieren können. Was richtig auch für das Geschäft, für die Finanzen, für den Kunde, für die Mitarbeiter, für das Team eine Riesenverbesserung war. Ja, und seitdem haben alle jungen Menschen, die wollen diesen Weg in diese Sparkasse, sind es nicht als bürokratisches Plan. Können auch ein eigenes Projekt aufsetzen und das durchführen und das, solche Dinge. Ne? Das sind alles Übungen oder Versuchen, basiert auf, dass das Ich, dieser junge Mensch, schon in die Seele aufstehen kann, wird sichtbar. Und was zum Beispiel in Aachen auch, weil das viele von diesen Menschen, die ich irgendwo so manifestiert habe, dass sie später vor wichtige Positionen auch selektiert wurden. Die zukünftigen Führungskräften bekommen sichtbar. Und dann sagt er, oh, der Johann, der super, wie das gemacht hat. Wir haben erst eine Position frei im Controlling und sind erst dazu geeignet. Macht den Schritt. Das ist, die Vertikalität wird gefüttert durch die Horizontalität und nicht andersrum. Idee. Und das funktioniert, wenn der Vorstand diesen Weg gehen will. Ja, aber die gehen den Weg mit, wenn sie es erfahren können. Sie gehen es nicht mit aus Theorie. Aber da machen wir Schritt für Schritt. Wir haben einen kleinen Schritt zu erfahren. Hey, das funktioniert. Aber dann kann es auch sehr schnell gehen, dass sie das enthusiast werden. Und sagen, ja, das funktioniert bei uns. Und dann, sie können die Türen dann offen sagen, die Fragen geben und dann das eigene suchen. Aber willst du das machen? Die Leute sind immer verehrt, dass sie gefragt werden durch den Vorstand, um eine bestimmte Frage zu führen. Und das sind nicht Leute von zweiter Level, sind auch von dritter Level. Zum Beispiel Teamleiter oder sogar mal bestimmte Mitarbeiter, die sich da richtig gezeigt haben. Das ist auch interessant. Nicht auf Hierarchie gemacht wird, aber auf persönliche Führungskompetenz.
Auch unter erschwerten Rahmenbedingungen lassen sich Veränderungsprozesse initiieren.
Und was ist alles, was gemeinsam ist, dass die Menschen, die da partizipieren, alle erleben, ich bin auch jemand. So simpel, ich bin auch jemand. Und dann sind sie tief entrührt, dass sie selbst eine Geist in die Seele sind, die wirken kann. Und in China ist natürlich völlig durchorganisiert, wie man sich verhalten muss und. Und dann auf einmal stehen die auf, so sehen sie. Das ist wieder das Christliche. Stehen auf in die Seele und fangen an, etwas selbst zu versorgen, nicht gegen das System. Und das System lässt das zu. Wir haben eine Waldorfschule zum Beispiel, das darf keine Waldorfschule heißen. Es ist ein Trainingszentrum. Aber es wird gemacht. Und es nirgend keiner ist dagegen, weil die Eltern aus der Partei haben ihre Kinder auf diese Schule. So wirkt's. Nicht Politik, nicht dieses, nicht Überzeugung, nicht zusammenarbeiten, etwas machen, gucken, dass es passt bei den Menschen, dass sie begeistert sind, das auch wollen. Und dann wird das System sich irgendwo damit auseinandersetzen und dann merken sie nur, es kann kein Quad, sagen wir in Holland. Lass es mal sein. Wenn wir sektarisch werden, wollen wir sagen, das dann sofort Schluss aus. Da wir sagen, okay, immer unsere Arbeit ist immer in die schwarze, in die dunkle Seite des Unternehmens. Wir arbeiten nicht in dem Licht, war alles schön und gut. Aber genau auf der anderen Seite, dass wir wesentliche Fragen, die ein bisschen knirschen, mit die Frage arbeiten wir ein bisschen im Dunkeln, dass wir Menschen einbinden können, ohne sofort funktional, ja, das geht nicht. Ja, und dann funktioniert's. Auch in die Welt muss immer ein bisschen in den Schattenseiten arbeiten und nicht so in dem Licht, weil da wird man völlig kaputt gemacht. Sofort, heute. Ob man Politiker ist, Sportmann ist, sind wir jetzt auch mal wieder, wie sensibel diese Leute leben müssen, dass sie nicht etwas machen, was sofort Wirkung hat, so, oder das ist blöd, oder. Aber es gibt eine andere Realität und dahin kann man arbeiten, da ist man völlig frei.
Ich fragte Adrian Beckmann, ob die Anthroposophie für ihn eine Rolle spielt.
Ja, sicher. Anthroposophie.
Bewusst oder jetzt?
Ja, bewusst.
In Hintergrund.
Nee, auch bewusst in dem Sinne, es ist auch eine Schulung. Anthroposophie hilft enorm, nicht um zu arbeiten, was wir machen, aber hilft, um mehr eigentlich ein Menschenbild zu entwickeln, was diese Arbeit unterstützt. Und der Kern für mich ist dieses Denken, Fühlen, Wollen als seelische Erscheinung. Das ist ein sehr hilfreiches Was. Zu gucken, wie können wir diese seelische Qualitäten so wirken mit dem Ich, dass daraus so, ich finde, Steiner ist in dem Sinne ist sehr genial, dass er eigentlich die ganze Geschichte von 5000 Jahren neu geschrieben hat, aber immer in Verbindung mit dem individuellen Mensch. Immer Menschenseele, ist immer Seeleberührung. So, er öffnet eine Tür und war auch sehr stark mit diesem Christusimpuls verbunden. Das ist nicht alles ist theosophisch und sowas genommen, das ist überhaupt nicht der Kern. Auch nicht von Steiner. Und das hat sich nur am Ende seines Lebens mit ein paar Menschen, die etwas Neues in die Welt gebracht haben, das hat er dann unterstützt und das ist jetzt, was wirkt in der Anthroposophie. Nicht das Theosophische und nicht diese bisschen unklare. Aber das sind deutlich diese Impulse auch. Es gibt keine spirituelle Impuls, die in Landwirtschaft, in Schulung, in Gesundheitswesen, in Beratung, in Banken, Versicherung wirken kann. Das ist unglaublich. Was sich da in diese Jahre entwickelt hat. Nicht durch Steiner, aber auch nicht durch Steiner zu studieren, aber dieses Menschenbild, was er wieder bewusst gemacht hat, Jungs, das bist du eigentlich und du kannst deine Seele schulen und das brauchst du auch, um in dieser Welt auch weiter etwas bewegen zu können. Ja, das finde ich top. Nicht, weil ich das glaube, aber weil ich sehe, was dabei herausgekommen ist. Und dass das respektvoll ist. Ich weiß in Holland zum Beispiel, Heilpädagogik, all die Dinge, Waldorfschule, hoch respektiert, weil das absolut einzigartig und gesund machen und inspirierend war. Nicht immer schön, und natürlich kam Steiner als Faschist oder Steiner als, der hat dann Dinge gesagt über Schwarze und so weiter und dann
Rassismus.
Rassismus. Ja, in die Zeit, ja, keiner ist perfekt und er hat auch seine Dinge, wo man denkt, ja, aber ich finde, ich habe da überhaupt kein Problem mit. Ich sehe, was die Wirkung ist und da habe ich Vertrauen in. Da weiß ich, das ist okay. Und wenn Leute eine schöne Geschichte haben, aber die Wirkung ist desaströs, dann ist das nicht mein Ding.
Abschließend bat ich Adrian Beckmann um etwas Einblick in seine Biografie.
Ich war ein Student, der schon mit mit 21 Jahren abstudiert, war so jung.
Fertig?
War fertig, ja. Soziologie, Betriebswirtschaft in Rotterdam. Ja, und dann wurde ich für den Militärdienst selektiert, habe ich dann ein Jahr mit 100 Offizieren Forschung gemacht in 30 Schulen in Armee. Die mussten sich neu organisieren, die mussten neue Methodiken entwickeln, weil die Pflicht, wir hatten damals jeder noch Pflicht, in den Militärdienst zu gehen. Das war damals normal, dass da musste man ein Jahr, anderthalb Jahre, und ich wurde dann als Offizier selektiert, als junger Bub. Aber ich war in meiner Studentenzeit schon interessiert in diese großen Unternehmen. Dachte, dieser Kapitalismus, das kann nicht gut sein. So, ein bisschen ideologisch auch. Aber nach diesem Jahr Militärdienst habe ich gesehen, nein, das ist ein ganz anders, es funktioniert ganz anders, als ich dachte. Und dann habe ich mich mit Shell angemeldet. Der war, Hauptsitz von Shell war 300 Meter neben das Haus von meinen Eltern. Zu meiner Überraschung, ich hatte lange Haare und was, richtiger 60er Jahre, war schon eine super Zeit. Und dann, zu meiner Überraschung, habe ich auf die Tür geklopft, im Hauptsitz, und gesagt, ich bin Adrian Beckmeyer, was wollen Sie? Ja, ich wollte bei Shell arbeiten. Was? Okay, hat der Portier da gesagt, ich rufe mal einen von Personalabteilung. Ja, die hatte 10 Minuten mit mir gesprochen und die dachte, wahrscheinlich dachte er, das ist interessant. Weil die waren gerade angefangen mit Organisationsentwicklung. Er hatte intern keine Leute, die das konnten. Ja, ich kam da mit eigentlich die soziologische Idee, Werte, Normen und so weiter. Aber Shell war beschäftigt mit Organisationsentwicklung und hatte schon hier und da einen FBI-Berater eingestellt, aber keine internen Leute, die das verstanden haben oder mitmachen wollen. Ja, und dann bin ich da selektiert und bin ich freigestellt und mochte nach 3 Monaten Schulungsprogramm in alle Shell-Unternehmen mal gucken, wie es funktioniert. Wurde ich dann nach der holländischen Öl- und Gasgesellschaft geschickt und mit der Frage, guck mal, was du da beitragen kannst. Ja, völlig frei sind wir da dann angefangen und da habe ich dann einen Kollegen gefunden, mit dem wir dann eigentlich 4 Jahre lang. Und dann bin ich noch 3-4 Jahre nach Curaçao gegangen, da in Venezuela, aber auch da Organisationsentwicklung gemacht, offiziell. Aber die waren stark, der Geschäftsführer damals, der Wagner, war sehr bekannter Liefergut und der war sehr portiert, etwas davon in sein Shell-Unternehmen. Ja. Das war natürlich der Patron, Heilige. In seiner Zeit haben wir das dann auch machen können. Und dann dachte ich irgendwann, ich bin eigentlich kein Shell-Mann, ich bin eigentlich MPIer. Das repräsentiere ich hier. Das habe ich mich bei MPI angemeldet. Es waren 23 Kollegen da. Die haben gesagt, ah, bleib bei Shell. Das ist wunderbar, was du da machst. Und nein, ich will.
Das NPI, Niederländisches Pädagogisches Institut für Organisationsentwicklung, wurde 1954 in Zeist von Bernhard Liefegut und Kollegen gegründet. Bernhard Liefegut zählte zu den Pionieren der Organisationsentwicklung. Liefegut und seine Kollegen setzten sich dafür ein, gesunde und menschliche soziale Formen und Praktiken in Organisationen zu etablieren und andere dabei zu unterstützen, diese den jeweiligen Bedürfnissen entsprechend zu entwickeln. Die Arbeit des NPI verbreitete sich von den Niederlanden aus in andere Teile der Welt.
Da habe ich noch ein kleines Schulungsprogramm in England mitgemacht, was NPI da gegründet hat, und bin dann da angefangen. 30 Jahre alt war ich und jetzt bin ich dann 78, schon 48 Jahre. Aber davor auch schon diese Jahre in dem Unternehmen viel mit diesen MPI-Schulungsaktivitäten. War eigentlich mein ganzes Leben und war auch interessiert in diesen Christus-Impuls, hatte in der katholischen Kirche sehr aktiv bestimmte Dinge mitverändern wollen, was damals in Holland sehr die Frage war, dass ich so einen neuen Impuls kriegt und nicht in Rome alles gescheitert, aber es war die Mühe wert, weil da doch dann irgendwo in dieser Zeit diese Impulse existieren konnten. Auch bei Shell. Und in dieser Zeit war ich dann auch in der Kirche. Neben Shell war ich dann mit dem Pastor und 3 Priester war ich dann in einem kleinen Kreis von Professoren und Ministers. Als junger Bub hat mein Vater, der Public Relations Mann war in der Gemeinde, hat mich da reingeschoben. Sagt, geh da mal hin, mach da mal was. Ja, und so sind die Dinge entstanden. Dann 28 Jahre MPI, wir waren immer mit 20, 23 Leuten und weltweit daran gearbeitet eigentlich. Das war vorher mit den alten Kollegen ein bisschen abgesackt. Und dann dachte ich, hier ist meine Zeit vorbei. Jetzt fange ich mit Immo an und dann wollte ich dann Bericht weltweit international arbeiten. Und dann habe ich dann eine andere Einrichtung geschaffen, kein Gebäude, kein dieses.
Immo wurde 2005 von Adrian Beckmann gegründet. Es ist eine internationale Gemeinschaft von Beratern, Forschern und Managern, die in 11 Ländern aktiv sind. So die Homepage.
Nur als Stiftung, als Eigentümer, aber jeder Kollege hat sein eigenes Immo-Unternehmen und arbeitet mit seinen Kunden. Ist Teil von einem Team. Das Einzige, was uns bindet, ist die Arbeit beim Kunden und die Methodologie, die wir dabei nutzen, und die entwickeln wir weiter zusammen. Und dafür kommen wir zusammen. Daher für die ganze Mannschaft einmal im Jahr, eine Woche. Das reicht, weil in den Ländern Teams arbeiten und die kommen dann jeden Monat oder jeden anderthalben Monat zusammen. Und wir haben natürlich sehr viel Querverbindungen auch über Internet, Zoom und so weiter, Kollegen entwickeln oder voneinander lernen. Hey, ist interessant, wenn ich das bekomme und so. Und das funktioniert eigentlich sehr gut über diese neue Technologie. Aber die Begegnung ist das Wichtigste. Dann haben wir ein richtig inspirierendes Programm, wo wir miteinander Dinge entwickeln, basiert auf was wir in der Zwischenzeit bei unseren Kunden gefunden haben. Kunde ist das ist unser Büro. Unser Büro steht beim Kunden. Hier ist mein Büro. Und das funktioniert. Weil dann sitzt man anders in ein Unternehmen, als ich komme von Immo, mache ein Projekt hier und gehe wieder. Ich bin hier Bestandteil dieses Unternehmens, ich habe meinen Platz da, aber ich bin nicht in die Hierarchie, nicht in das Management, wie ich bei Shell auch angefangen habe. Ich wurde nicht gefangen. Ich konnte frei, top bis bottom, konnte ich Dinge anstoßen. Weil damals der Geschäftsführung da oben gesagt hat, das ist sinnvoll. Wenn die sagt, das ist scheißegal, das geht nicht, dann hat es natürlich nicht geklappt. Aber das ist dann die Verantwortung der Verantwortlichen, dass er die Türe öffnet.
Ich bedanke mich ganz herzlich bei Professor Dr. Adrian Beckmann.